Wir sind hier, ein Podcast zum Schweizer Migrationshintergrund, der fragt, wie sie genau aussieht, diese Schweiz mit ihrer Diversität, mit ihrer Vielfalt. Und auch in dieser Episode geht es um die Frage, wie es denn aussieht in der Schweiz mit der Gerechtigkeit der Chancen. Diesmal geht es wie in der letzten Ausgabe auch um die Rolle der Geschlechter. Eine Episode, bei der es um Frauen geht, um weiblich gelesene Menschen, um Geschlechterrollen in der Migration und wie sie sich verändern. Oder, nochmal anders formuliert, wie Migration die Geschlechterverhältnisse beeinflusst. Mein Name ist Christoph Keller und über diese Themen diskutieren bei mir am Tisch Rahel El-Mawi. Hallo Rahel El-Mawi.
Hallo.
Edibe Gölgeli.
Hallo.
Und Janine Dahinden, die ist uns online aus dem fernen Toronto zugeschaltet. Hallo Janine Dahinden.
Hallo zusammen.
Rahel El-Mawi, Sie sind soziokulturelle Animatorin. Sie arbeiten am Institut Neue Schweiz mit. Sie sind Mitbegründerin von BLASH, das ist ein schwarzfeministisches Netzwerk hier in der Schweiz. Sie sind Lehrbeauftragte an verschiedenen Fachhochschulen, waren lange Jahre Leiterin des Kompetenzzentrums Zivilgesellschaft und Beteiligung am Institut für soziokulturelle Entwicklung an der Hochschule Luzern. Und demnächst, um das hier noch zu sagen, erscheint von Ihnen ein Buch mit dem Titel No to Racism, Grundlagen für eine rassismuskritische Schulkultur. Jetzt haben Sie, Rahel El-Mawi, für INES, für das Institut Neue Schweiz, ein Schulprojekt durchgeführt. Da haben Sie Kinder und Jugendliche befragt zu ihren rassistischen Erfahrungen. Die haben Geschichten geschrieben. Jetzt frage ich Sie, haben Sie da einen Unterschied gemerkt zwischen Jungen und Mädchen?
Ja, ich habe einen Unterschied gemerkt zwischen Jungen und Mädchen. Und ich glaube, da gibt es etwas, was sozialisiert ist, nämlich, dass Mädchen geübter sind, darüber zu sprechen, wie sie etwas erleben. Und die Jungs ein bisschen zögerlicher erzählen, wie sie den Schulalltag erleben und was sie eben auch Pi sagt. Das ist etwas, was wir wahrgenommen haben im Austausch mit den Jugendlichen, mit den Kindern, was sich aber dann auch wieder für alle als sehr ermächtigend erwiesen hat, als sie gemerkt haben, wie das ist, miteinander im Gespräch zu sein und sich auszutauschen. Und da eben auch miteinander Strategien zu finden, wie so ein Schulalltag, der immer wieder Stereotype hervorbringt, ethnisierte, kulturalisierte, rassistische Stereotype, die dann auch noch zum Teil geschlechtsspezifisch sind, sich darüber auszutauschen und zu merken, dass man dem nicht einfach ausgeliefert ist, sondern auch etwas entgegensetzen kann.
Dass das auch gestaltbar ist. Ja. Vielen Dank. Edibe Gölgeli, Sie sind Betriebsökonomin, Sie sind für die Sozialdemokratische Partei Grossrätin im Kanton Basel-Stadt, wohnen in Rien. Sie setzen sich mit Ihren Vorstößen, habe ich gesehen, immer auch ein für Diversität, für Partizipation und für Teilhabe auch der sogenannten migrantischen Bevölkerung hier in der Stadt. Und ich habe auf Ihrer Webseite den Satz gelesen, ich zitiere, als Sekonda hatte ich von Anfang an einen anderen Blickwinkel als die erste Migrationsgeneration. Darf ich Sie fragen, welchen anderen Blick hatten Sie denn?
Also zuerst mal hatten die Mitschülerinnen ja eine Person, die nicht zwingend so aussah wie sie. Eben, vielleicht können unsere Zuhörerinnen mich googeln und dann sehen sie, ich habe dunkle Haare und etwas einen braun gebraunten Teint. Somit war die Frage natürlich immer so, was ist das für ein lustiger Name? Was ist das für ein lustiger Name? Und von woher ich komme? Und es war zu meiner Zeit, war es einfacher, einen italienischen Namen vielleicht auszusprechen, weil meine Mitschülerinnen waren aus Italien oder aus Spanien. Aber wo ich dann, meine Eltern haben mir von Anfang an mitgegeben, dass ich kurdischer Herkunft habe und alevitischer Herkunft und nicht mal türkische, weil das war eher noch gewohnter. Und das war, mein Blickwinkel war immer zuerst, mich mal selbst zu erklären. Ich musste mich immer erklären. Dann war meine Sprache dementsprechend, also im Kindergarten konnte ich kein Wort Deutsch, weil meine Eltern mir zuerst die Muttersprache beigebracht haben. Ich habe letztes Mal erzählt in einem Interview, dass ich im Theaterstück eigentlich das Schäfchen spielen musste und nicht die Hauptrolle kriegte oder sonst eine Rolle, wo man gesprochen hat, weil ich die Sprache nicht konnte. Ich war das Schäfchen, ich und meine Schwester. Das hat mich geprägt, mein ganzes Leben lang. Und meine Eltern haben auch Fluchterfahrung, kurdische Herkunft, alevitische Herkunft. Und dieser Blickwinkel später dann als Seconda, also ich musste, meine Eltern eben sozioökonomisch schwach, bildungsfern, eins haben sie uns mitgegeben, ihr müsst einfach immer besser sein. Sie konnten mit uns nicht Hausaufgaben üben, sie konnten mit uns nicht deutsche Bücher lesen, aber sie haben von uns verlangt, dass wir viel besser sein müssten als alle anderen Mitschülerinnen. Und dieser Blickwinkel hat mich insofern geprägt, weil ich auch Übersetzungsarbeit als Kind machen musste für meine Eltern am Elternabend. Und das hat mich so begleitet.
Das sind dann alles diese Differenzerfahrungen, die wir über die wir ganz sicher auch sprechen werden. Vielen Dank, liebe Gölgeli. Jetzt, Janine, dahinten in Toronto, Sie sind Professorin für Transnational Studies an der Universität Neuchâtel. Sie sind Direktorin der Maison d'Analyse des Processus Sociaux und sind nebst vielem anderen auch Präsidentin der Schweizerischen Gesellschaft für Geschlechterstudien. Jetzt, eine Ihrer letzten Publikationen trägt den Titel, Janine Dahinden, Violent Times, Rising Resistance, A Gender Perspective, also gewaltsame Zeiten, wachsender Widerstand. Jetzt nimmt mich natürlich Wunder, Gewalt und Widerstand, sind das die beiden Kategorien, Janine Dahinden, in denen Sie im Moment forschen, auch wenn es um Erfahrungen von Migration geht bei Frauen?
Ich denke, das kann man so sagen, ja, das sind zwei wichtige Kategorien, die auch miteinander ja verquickt sind. Und zwar auch, weil ich und auch andere Forschende natürlich davon ausgehen, dass Gewalt eigentlich ein ziemlich beständiges Element der modernen Geschichte ist und dass sie immer auch geschlechtsspezifisch ist. Und Widerstand ebenso. Und ich denke, da gibt's ganz viele Beispiele, um vielleicht nur einige zu nennen, wo man sieht, wie diese Gewalt eben immer eine Geschlechterdimension hat, also systematischen Einsatz von Vergewaltigung als Strategie in Kriegsführung, da hören wir vieles im Moment, anhaltende Gewalt in Paarbeziehungen oder auch rassistische oder sexistische, homophobe Diskriminierung und so weiter. Und die Frage ist dann natürlich eben im Zusammenhang mit Migration, haben wir das eigentlich auch? Und ich würde sagen, natürlich, aber ich würde auch hier ein bisschen zur Vorsicht quasi rufen, weil einerseits ist ja schon wir haben hier jetzt von Frauen gesprochen, das ist auch schon eine schwierige Kategorie, da Frau immer im Zusammenspiel mit anderen Kategorien wirkt, sei das soziale Schicht oder Alter, und auch die Kategorie Migration ja eigentlich ein bisschen eine schwierige ist. Also wer wird überhaupt als Migrantin angesehen, wer wird migrantisiert, das würde ich so nennen. Also es betrifft ja zum einen nur ein ganz kleiner Anteil aller Personen, die eine Grenze überschritten haben, also Touristinnen, Studentinnen, Expats, vor allem privilegierte Leute werden nicht als Migranten, Migrantinnen bezeichnet. Und zweitens ist es eine Kategorie, die auch plötzlich auf Leute angewendet wird, und wir haben es gerade vorher gehört, die eigentlich nie migriert sind, die eigentlich hier geboren sind, aber immer wieder gefragt werden, wo kommst du her und so weiter. Also eigentlich ist schon die Kategorie Migration in meinen Augen beinhaltet eine, wenn wir so wollen, epistemische Form von Gewalt. Also in diesem Sinne bin ich natürlich als Forscherin immer mit diesen Themen von Gewalt und auch Widerstand ganz klar beschäftigt.
Wollen wir trotz all dieser Fragezeichen in Bezug auf Kategorisierungen und in Bezug auch auf den Begriff der Migration trotzdem ganz kurz einmal uns anschauen, wo denn, wenn wir bei diesem Begriff der Gewalt bleiben, wo denn eben diese Gewalt tatsächlich, sagen wir jetzt mal, in einer realen Migrationsbiografie stattfinden kann. Vielleicht einfach mal, Sie haben das ja schon erwähnt, Janine Dahinden, ich glaube, ganz zentral ist ja die Frage, was sind auch Migrationsgründe und was für Gewalterfahrungen sind da am Anfang dieser Migration? Und da gibt es ja eine Anerkennung von Fluchtgründen, um das hier einfach auch mal zu zitieren. Das heißt es, als ernsthafte Nachteile gelten namentlich die Gefährdung des Leibes, des Lebens oder der Freiheit sowie Maßnahmen, die einen unerträglichen psychischen Druck bewirken. Das ist mal der Grundsatz. Und dann heißt es, den frauenspezifischen Fluchtgründen ist Rechnung zu tragen. Jetzt, wenn ich Ihnen das so vorlese, Rahel El-Mawi, wie tönt das für Sie?
Also zum Glück werden solche Frucht oder sind solche Fluchtgründe heute bekannt und haben Eingang gefunden in die Beurteilung von Asylgesuchen auch. Ich glaube, es muss weitergehen. Es geht zum Teil auch weiter, dass darunter auch andere minorisierte Gruppen eben auch geschützt werden. Also ich denke da vor allem an queere Menschen, die eben auch an spezifische Fluchtgründe geltend machen müssen, wenn sie Queerfeindlichkeit erleben in ihren Ländern, wo sie zu Hause sind. Es ist toll, wenn wir hier diese Fluchtgründe aufnehmen und anerkennen und diese denen nachgehen und Rechnung tragen. Ich finde es aber auch ein bisschen scheinheilig, weil wir das Ganze ja auf der die ganze Strecke, bis Leute eben dann wirklich hier in der Schweiz sind und endlich Asyl beantragen können, wir die geschlechterspezifischen Aspekte ziemlich ausblenden und da eben genau diese minorisierten Gruppen nochmals einer horrenden Gewalt aussetzen. Also wir hören von Frauen, die die Pille nehmen müssen als Verhütungsmittel auf dem ganzen Fluchtweg, als zur Prävention kein Kind zu erhalten nach Vergewaltigungen, sexueller Gewalt, die sie konstant erleben. Das sind Frauen, queere Menschen, die das immer wieder berichten. Und da, glaube ich, bräuchte es einfach nochmals eine viel größere Perspektive.
Genau, vielleicht auch ein politischer Blickwinkel auf die Gewalt an Frauen, die auf der ganzen Welt immer noch sehr hoch ist. Aber auch im Schweizer Kontext. Wir hatten jetzt kürzlich das Sexualstrafrecht jetzt angefangen zu revidieren, was auch sehr veraltet ist. Wir haben darüber diskutiert, über eine Zustimmungslösung, ob es besser ist, ein Nein heißt Nein zu sagen oder ob ein eben Ja heißt Ja zu sagen. Und auch dort in diesem Kontext habe ich als Person als junge Frau schon früh erfahren dürfen, die kurdische Bewegung, die Frauen, die kurdische Bewegung, die sich sehr stark eben über diese Gewalt und das sich zu befreien vom Patriarchat, sich zusammengetan haben, unter dem Label Jinjian Azadi, was heute wir in Iran beobachten können. Das hat mich auch sozialisiert, diese Bewegung, und dort war es eben sehr relevant zu sehen, weil sie aus den Kriegsgebieten von dem Patriarchat für die Freiheit der Frauen sich eingesetzt haben, wo wir vor etwa 6-7 Jahren, wo der IS in Jingal einmarschiert ist und Jesidinnen vergewaltigt hat und sexualisiert hat, sich nochmal kundgetan hat und der Westen aber viel zu wenig sich dort einklingt, weil dort fängt es ja an, die Fluchterfahrung, die Traumata, die wir dann hier haben. Wir sehen, jetzt kürzlich haben wir jetzt über 50.000 Ukrainerinnen aufgenommen mit Schutzstatus S, aber vorher waren es Menschen aus Afghanistan, Frauen, aber auch Männer, die dann das nicht erfahren durften. Also es gibt halt schon noch eine gewisse Diskriminierung, eine Unterscheidung zwischen halt Menschen, die nicht aus Europa sind, die diese Fluchterfahrung machen und die meiner Meinung nach sehr stark, vor allem auch psychische Belastung haben durch diese Gewalt, die sie dann hier als Norm angeschaut werden. Und ja, jetzt musst du halt schauen, was du machen kannst, obwohl sie eigentlich ganz eine andere Ausgangslage haben.
Und die nicht unterstützt wird, oder? Es
überhaupt
gibt kaum
nicht.
Unterstützung für diese Traumabearbeitung und kein Verständnis.
Also Sie würden sagen, eine Art von Rassifizierung zum einen und auf der anderen Seite auch eine Art von Blickwinkel, dass man sagt, eigentlich ist das mit diesen sexuellen Gewalterfahrungen, das ist gewissermaßen wie außerhalb des Landes, das betrifft uns in dem Sinne nicht. Janine, da hinten.
Ja, ich denke, es wurde schon ganz viel jetzt zum Thema aufgegriffen. Vielleicht nur zwei, drei kurze Gedanken noch dazu. Zum einen, schon der Fluchtbegriff ist ja, wie er in der Konvention verankert ist, entspricht wirklich so ein, halt eigentlich so einem universell maskulinen Begriff. Und zwar deshalb, weil er sich stark auf diese Trennung zwischen privat und öffentlich basiert hat, dass das eben die ganze Gewalterfahrung im Privaten eigentlich nicht als Fluchtgrund anerkannt werden. Und man weiß ja auch aus Forschung natürlich, Privat und Gewalt, das geht häufig zusammen. Also ich denke, das ist so ein strukturelles Problem, dass die ganze Debatte eigentlich von Anfang an mit sich getragen hat und das jetzt langsam, denke ich, auch etwas aufbricht, dass ein sehr universell maskuliner Begriff und sehr heteronormativ natürlich auch. Also ich denke, das ist so quasi ein strukturelles Problem des ganzen Asylregimes. Zweitens denke ich, was auch noch wichtig ist, ist, dass die Schweiz ja auch vermutlich eine humanitäre Tradition hat, aber sich natürlich diesen Mythos immer wieder mobilisiert und mobilisiert, was eben auch kritische Debatten in diesem Bereich scheint mir manchmal auch ganz schwierig gestalten, oder? Also es wird dann immer, also quasi, wenn man schaut, was die Schweiz macht bezüglich frauenspezifischen Fluchtgründen, bezüglich die ganzen Debatten über queere Menschen, da sieht man, dass eigentlich die Schweiz ja sehr traditionell ist in all diesen Bereichen, auch im internationalen Vergleich. Also wenn es um Gleichstellungspolitik geht, wenn es um queere Politik geht, aber gleichzeitig werden ja diese Elemente dann immer quasi groß diskutiert und instrumentalisiert, weil es ja dann eben die Fremden sind, die geschlechterungleich sind, weil es die Fremden sind, die homophob sind. Also da... Und dann wird wieder irgendwie mit dieser humanitären Tradition argumentiert. Ich denke, da gibt's ganz komplexe Prozesse, die irgendwie ablaufen und die, finde ich, schon auch sehr schwierig sind. Ich denke auch für die Menschen hier, aber auch aus politischer Sicht.
Die dann im Inland, in der inländischen Diskussion auch immer wieder zu diesem Topos führen, der ja eine Konstante ist in der Schweizer Migrationspolitik, nämlich dass man am Ende dankbar sein muss, dass man in diesem Land sein darf. Würden Sie das unterstützen?
Ja, ist so. Ich muss sagen, ich habe lange gebraucht, ich bin jetzt seit über 10 Jahren aktiv in der Politik, in der institutionellen Politik dabei und dieser Mythos oder diese Migrationshintergrundkrankheit, ich darf ja nicht auffallen, ich muss dankbar sein und ich darf nicht Raum einnehmen. Diese Dankbarkeit, das abzulegen, da habe ich wirklich lange gebraucht und ich kämpfe heute noch damit ich ja nicht auffalle. Und es gibt es heute immer noch viel zu wenig Menschen mit Migrationserfahrung, die eben in der Politik sichtbar sind, die in Schlüsselpositionen, sei es in der Verwaltung, in der Medienlandschaft, sei es in der Forschung, in den Universitäten, ihren Platz einnehmen können, die halt anders heißen, die eine andere Erfahrung gemacht haben. Ich meine, wir kämpfen immer noch, wir haben seit 50 Jahren das Frauenstimmrecht. Es ist noch legitim, dass die liberal-konservativen Feministinnen noch Platz einnehmen müssen, gestehe dann jemand mit einer Migrationsgeschichte. Und vielleicht dort noch dazu, es ist halt, ich mache die Erfahrung auch, es war für gewisse Milieus einfacher noch von Aisha und Fatma zu sprechen, die bedürftigt waren, die halt Putzkraft waren, die Hilfskraft waren. Aber wenn jetzt die Töchter von denen jetzt auch in Schlüsselfunktionen Platz einnehmen möchten, das ist noch sehr schwierig. Und leider kämpfe ich jeden Tag dafür oder halt, aber ich muss mich auch immer wieder abgrenzen, weil es einfach ermüdet.
Doch genau über diese Transformationsprozesse, die hier passieren, sowohl in der Migration, nach der Migration, aber auch in den Generationen danach. Es nimmt mich einfach jetzt Wunder, wie Sie das einschätzen. Wenn insbesondere Frauen oder eben als weiblich gelesene Menschen hier in die Schweiz kommen, was ist denn sozusagen das Treibende? Ist es eher das Emanzipatorische, würden Sie sagen, dass man hier gewissermaßen in ein Land kommt, wo einem Chancen und Möglichkeiten offen stehen? Oder passiert mit Frauen vielleicht das Gegenteil sogar?
Also ich denke, man kann das sicherlich nicht als entweder oder. Und ich finde, der Grundgedanke ist, was ich vorher schon angesprochen habe, dass die Schweiz eigentlich sehr konservativ ist in allem, was Geschlecht und Sexualität betrifft, wenn man das international anschaut. Also alle Statistiken, wir sind nicht top, wenn es um Gender geht. Völlig klar. Und das ist der Kontext, wo die Leute hinkommen schon mal. Und es gibt auch Studien, die ganz klar sagen, dass eigentlich dank der Migration die Schweiz ein bisschen besser geworden ist, was diese Indikatoren betrifft. Dann kommt hinzu, ich meine, wenn Migrantinnen dann natürlich das kritisieren, haben sie genau wieder das Problem, das wir jetzt so schön beschrieben bekommen haben. Also Ukrainerinnen zurzeit beklagen sich, weil es schlichtweg keine Strukturen gibt für ihre Kinder und sie gerne arbeiten würden. Das wissen wir. Also ich denke einfach, die Idee, dass Migration heißt Emanzipation, weil ja alle aus so geschlechtsungleichen Kontexten kommen würden, greift natürlich viel zu kurz und ist eher eine Idee, die mobilisiert wird, um Politik zu machen gegen Migration. Ganz klar. Von rechter Seite, aber nicht nur. Also ich denke, da sieht man, das hat sich auch verändert und das ist schon lange so. Das ist eine Tendenz, die man auch in ganz Europa übrigens sieht. Also gibt es auch Konzepte, die da so, Sarah Ferris spricht von Femonationalismus, ich spreche von Gendernativismus. Also da gibt es relativ viele Forschungen, die das auch wirklich gezeigt haben.
Also ich würde da, wie auch noch, so, um Beispiele anzuhängen, auch zu also ins Spiel bringen wollen, welche Bilder wir dann als Gesellschaft immer wieder haben, über wen. Und immer wieder diese Vormachtstellung versuchen zu etablieren, dass die Schweiz doch emanzipativ und fortschrittlich und westlich ist. Und nicht hinschauen, welche Sozialisierungen, welche Traditionen eben auch dahin die Schweiz bereichern. Und du, Janine, da hinten hast es vorher angetönt, so diese Kämpfe auch, wenn wir uns erinnern, zum Beispiel italienische Frauen, die sehr früh sich dafür eingesetzt haben, dass es Strukturen gibt, damit sie arbeiten gehen können, zu einer Zeit, wo die Schweizerinnen, in Anführungszeichen, wer das dann genau ist, eben eigentlich stolz waren, nicht arbeiten gehen zu müssen. Und da haben wir schon sehr krasse Bilder und auch wenn wir hinschauen, wie die ganzen emanzipativen Bewegungen bezüglich jetzt auch Stimmrecht in anderen Ländern weltweit war, da sehen wir ja auch, wie stark auch die kolonialen Strukturen eingewirkt haben in verschiedene Länder, Stimmrechte verboten haben, zum Teil von der ganzen lokalen Bevölkerung, zum Teil von einem Teil der Bevölkerung, nämlich den weiblichen Personen. Und das dann sehr oft, kaum hat die Kolonialzeit geendet, dann nachgezogen wurde und eben alle ein Stimmrecht erhielten, aber in der Schweiz noch lange keines da war. Und da so diese Bilder, wie hartnäckig die uns aufsitzen und unseren Blick auf Migration und eben immer nur auf diese Defizit-Migration gerichtet ist, wo wir nicht sehen wollen, mit wie viel Bildungskapital, mit die Leute eben auch dazu stoßen zur Schweiz, den Arbeitsmarkt bereichern könnten. Was wir machen ist, wir sprechen ihnen die Ausbildung ab, diese verschiedenen Ausbildungszertifikate, die gelten nicht, man beginnt bei null. Also wir schaffen eine Klassengesellschaft über Migration, die eigentlich gar nicht wäre.
Und das, was Sie jetzt gesagt haben, Rahel El-Mawi, diese Art von Reproduktion von Bildern, das fängt ja, und das ist Ihr Spezialgebiet, schon früh an, nämlich in der Schule.
Ja, ja, in der Schule werden solche Bilder unbewusst weitergelehrt. Sie sind immer noch enthalten in Schulbüchern, dass wir solche rassifizierten und auch vergeschlechtlichten Elemente eben lernen. Das sieht man heute mehr noch in der Bildsprache als in den Texten. Also die Schulbücher haben so diesen offenen Rassismus mit rassistischen Wörtern. Das hat sich in einer Überarbeitung, wurde das, glaube ich, mal rausgenommen. Und trotzdem findet man in allen Schulbüchern immer noch sehr kulturalisierte, rassifizierte und vergeschlechtlichte Stereotype, die eben eine Unterscheidung machen zwischen wir, Europa, die Schweiz und die anderen. Und ich bringe ein Bild, es ist ja nicht so gut, das alles immer nochmals zu wiederholen und die Bilder zu festigen. Und eines bringe ich aber, was sehr oft passiert, ist, dass die anderen, die vom Ausland dargestellt werden in Zusammenhang mit Tieren, vielleicht noch mit einfachen Hütten, aber es ist so, dass die Geschichte von den sehr einfach lebenden Leuten, vielleicht ohne Ausbildung, wo die Tiere meistens dann auch noch ihr Tagesgeschehen negativ beeinflussen, die Tiere fast mächtiger sind als die Menschen. Und manchmal gibt es ein Kontrabild zur westlichen Situation, die dann sehr zivilisiert ist, sehr sehr kulturreich dann dargestellt wird. Und das findet sich noch und noch, auch in ganz jungen Auflagen, die dieses Jahr 2022 erschienen sind.
Sie nicken, Edibe Gölbegeri. Ja.
Vielleicht noch ein Punkt dazu, weil ich auch dort in diesem Bereich noch einen Vorstoß geschrieben habe, dass die soziale Ungerechtigkeit in der Schweiz sehr hoch ist. Und das hat auch noch einen Migrationskontext drinnen, die Durchmischung, also der Bildungsstand der Eltern und finanzielle Status bestimmt heute den Bildungsweg deren Kindern. Also somit auch sollte eigentlich es auf Potenzial gemacht werden und nicht auf den Status und den Bildungsstand von den Eltern. Und in diesem Kontext gibt es halt auch, wir stehen im OECD-Ranking, stehen wir bei den Chancengleichheit hinterst in den Statistiken. Die Schweiz ist noch nirgends. Das heißt, wenn ich jetzt in Basel in Kleinhünigen zur Schule gehe, dann ist mein Weg klar, in welche Kategorie ich sozialisiert und in welche Bildung ich gehe. Und das Ziel müsste ja sein, Kinder von Ärztinnen und Kinder von Menschen, die im Verkauf sind, dass die durchmischt zur Schule gehen. Und das ist ein Riesenmanko, das bestimmt halt. Und ich möchte einfach nur sagen, weil aus Erfahrung, es ist falsch, es nur über den Leistungsweg zu machen. Also das heißt, ich musste mich hocharbeiten, hochstudieren, hochkämpfen. Ich hatte zu Zeiten 2 Nebenjobs, damit ich mir eine Schule finanzieren kann. Ich musste mich ganz anders unter Beweis stellen. Ich kann ja sagen, okay, ich bin privilegiert, ich habe ein gewissen Maß einen hohen Antrieb, aber das ist nicht die Realität. Das ist ein gesellschaftliches Manko und das ist nicht die Schweiz. Ich möchte nicht, dass das die Schweiz ist, die ich so kenne, sondern wir müssen Zugang gewähren können, eine Durchmischung gewähren können von Menschen, die wirklich Potenzial haben und die dann dorthin kommen. Weil wir haben überall, wenn wir auf der Welt hinschauen, haben wir so viele andere Probleme. Wir sprechen von Fachkräftemangel, wir sprechen von eben Migration überall. Und das müssen wir schon richtig verstehen und richtig kanalisieren können.
Das finde ich auch spannend. Ich habe eine These auch bezüglich Chancengleichheit und Arbeitswelt. Wir haben in der Schweiz, sagen wir haben ein Problem mit den MINT-Fächern. Wir haben es nicht geschafft, als Schweizer Gesellschaft, die eben geschlechterparitätisch zu besetzen, eine Ausgewogenheit da zu produzieren. Und jetzt ist es so, dass sehr viele geflüchtete Personen in viele Programme kommen, Ausbildungen erhalten in verschiedenen MINT-Fächern, sehr viel in der IT. Was toll ist, wenn man eine Ausbildung bekommt, aber es entspricht gar nicht den Interessen der Leute. Und auch hier ist nämlich etwas Ähnliches sichtbar, was ich eben auch das Gefühl habe, in der Schule eben auch passiert, dass wir haben so klare Platzzuweisungen und die sind eben gar nicht nur vergeschlechtlicht, sondern sie sind eben auch noch migrationsbedingt, dass wir eben da Leute dann eben etwas auffüllen, wo die hiesigen Leute etwas nicht tun wollen und damit immer auch diesen Anspruch an Chancengleichheit eigentlich unterwandert wird, beziehungsweise dann auch wieder eingesetzt wird, fälschlicherweise, und es nicht um die Interessen und nicht um die Kompetenzen der Leute geht. Also, und das finde ich ziemlich, ich finde es auch ein bisschen perfid, diese Politik, die wir da führen.
Und um jetzt noch die nochmal zu betonen, wenn ich Sie richtig verstehe, für Frauen, für weiblich gelesene Menschen kommt noch die ganze, nebst der rassifizierenden, nebst der sozialen Diskriminierung, eben auch immer noch die Gender-Perspektive dazu, nämlich dass sie auch in ein System hineinkommen, das, wie wir jetzt gehört haben, eben auch auf der Gender-Perspektive eher als rückständig zu betrachten ist.
Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben, was Sie jetzt gerade gesagt haben. Ich denke, es ist sogar noch komplexer, weil, also wir haben es gehört, soziale Mobilität ist in der Schweiz schwierig. Ich denke, die Schweiz ist ziemlich gut, um wirklich nicht so viel soziale Mobilität zuzulassen. Und das sagen auch also nationale und internationale Studien. Dann kommt hinzu, wenn wir über Migration sprechen, sprechen wir ja meist, wie es konnotiert wird in der Öffentlichkeit, über Leute, die eher aus sozialen, eher bescheidenen sozialen Schichten kommen. Die anderen werden nicht mit der Kategorie Migration quasi betitelt. Das heißt, man kreiert dann Diskussionen, Migration gleich Kultur, gleich anders, gleich verschieden. Also man kreiert quasi eine horizontale Differenzierung, obwohl es grundsätzlich eigentlich um vertikale Unterschiede geht. Es geht um soziale Ungleichheit, es geht um soziale Schicht und so weiter. Und das ist natürlich ineinander verflochten, dann Geschlecht, Migration, sogenannter Migrationshintergrund etc. etc. Aber ich denke, dass, und gleichzeitig hat man immer die Folie, eben, dass dann in der Politik das instrumentalisiert wird, dass eben die anderen die Geschlechterungleichen sind, dass die anderen die Homophoben sind und so weiter, wie ich das vorher schon angesprochen habe. Also diese Tendenz wirklich zu kulturalisieren, zu migrantisieren, Differenzen zu schaffen, die sogenannt kulturell sind, aber eigentlich letztendlich geht es hier ganz klar Chancengleichheit im Stil, im Sinne von sozialen Unterschieden und sozioökonomischen Unterschieden.
Und wenn wir jetzt zwei Bereiche uns ein bisschen genauer anschauen, die Sie auch beforscht haben, Janine Dahinden, und die ja auch die Öffentlichkeit immer wieder bewegen, das wären die Themen jetzt Zwangsheirat oder Genitalverstümmelung. Was passiert da ganz genau? Da wird ja auf der einen Seite gewissermaßen im Namen der Menschenrechte und auch der emanzipatorischen Forderung wird ja gesagt, das darf nicht passieren, weder Genitalverstümmelung noch Zwangsheirat. Und gleichzeitig passiert ja aber auch noch etwas anderes. Und dieses andere ist, glaube ich, ziemlich problematisch, wenn ich das richtig verstehe.
Also vielleicht kann ich nur ganz kurz was dazu sagen, weil das ist natürlich hochkomplex erneut. Und ich meine, nur schon der Begriff Zwangsheirat ist natürlich schwierig. Also da geht es um Beziehungen, wo irgendwie Zwang vorkommt. Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Da beginnt es schon mal. Und das ist quasi ein Begriff, der irgendwo eingeflossen ist, obwohl man gar nicht weiß, was es ist. Und ich bestreite natürlich nicht, dass es Gewalt gibt in Beziehungen. Das ist völlig klar, oder? Aber erneut das irgendwie mit Kultur zu argumentieren, da sind wir wieder in dieser Tautologie, wo wir nirgends hinkommen. Da geht es um Generationenkonflikte bei solchen Gewaltvorstellungen, da geht es sehr viel um Dominanz und Geschlecht. Also da geht es eben um anderes und nicht um diese sogenannte Kultur. Und das scheint mir ist absolut zentral. Und was noch wichtiger ist heute, oder was ich auch wirklich bezeichnend finde, was man heute sieht, ist letztlich, wenn eine junge Frau heiratet mit 18 oder 20, das habe ich in meinen Forschungen erlebt, dann wird von Anfang an, sagen wir, ihre Eltern sind aus dem Kosovo oder waren aus dem Kosovo, dann nehmen die Schulkollegen und Schulkolleginnen von Beginn weg an, dass das eine Zwangsheirat ist. Also es wurde so wie fast schon zu einem Filter, wie man heute gewisse Leute aus dem sogenannten nicht-europäischen Raum anschaut und annimmt, wie es dann eben im Privaten aussehen soll, wegen dieser Kultur. Und das ist natürlich ein sehr starker Ausschlussmechanismus. Und erneut, wir sprechen dann eben nur von einer Form der Differenzierung und nicht von viel komplexeren sozialen Dynamiken. Und Gewalt in Paarbeziehungen kommt ja auch bei Nicht-Migrantinnen vor. Also, ich denke, muss man auch noch sagen.
Ja, wie sie auch gesagt hat, es ist sehr komplex. Ich kann jetzt vielleicht einfach nur ein bisschen einklinken mit den Erfahrungen, die wir hier gemacht haben, auch im politischen Feld, aber auch und ich mache jetzt auch eher die Erfahrung, dass es eben, wenn jetzt eine junge Frau hier sozialisiert ist und jetzt in Urlaub hingeht, wo ihre Eltern stammen, sei es jetzt Kosovo oder Türkei oder irgendwo, und sich dann entscheidet über eine Person, die sie mit eigenem Wahl dann aussucht und sagt, ich möchte mit dieser Person heiraten. Und die Sozialisierung ist vielleicht auch sehr schwierig, das ist eine andere Diskussion, aber dieser Entscheid fällt ja dann irgendwie über eine Identität. Und die Identität ist das Gemeinsame von der Herkunft. Aber mehrheitlich die Zwangsheirat entsteht eher auch in familiären Kreisen, die konservativ und frommer sind, aber die auch sehr subtil passieren. Also die Subtilität mit, du wirst ja so erzogen, eine Frau, und da muss man, wenn man historisch zurückschaut, in römisch-katholischen Umfeld oder viktorianisch, die Unterscheidung zwischen wie eine Frau sein sollte, entweder ist sie Madonna oder eine Hure, und diese Differenzierung, dass man diese Subtilität bei der Erziehung bereits schon bei einer jungen Frau oder weiblich gelesenen Menschen mitgibt, dass sie dann auch sich zu solch einer Wahl stellen müsste. Und diese Zwangsheiraten entstehen auch so. Es ist nicht immer das, was wir denken, das Szenario, aha, Mensch A, Mensch B, und die werden einfach zwangsverheiratet, sondern mehrheitlich eher subtil in der Gesellschaft wird das tief verankert und man lebt das.
Ich würde gerne noch einen weiteren Aspekt reingeben. Es ist ja auch ein Stück weit eine strukturelle Gewalt in der Schweiz, wie schwierig es ist, ein Aufenthaltsrecht zu erhalten und so viele Leute auch über Heirat eben dann wieder einen Zugang zu einem Leben in der Schweiz eben auch ermöglicht wird und da eben gewisse Verheiratungen eben auch entsprechend eingesetzt werden. Und eben auch auf das zu schauen, wie wir mit unseren Gesetzgebungen immer wieder auch ganz klare Ausschlüsse generieren oder eben sehr auch gewaltvoll dann wieder etwas unterstützen, was eben dem Individuum je nachdem vielleicht auch schaden kann, weil die Strukturen anders genützt werden müssen, kreativ genützt werden, was aber auch negative Auswirkungen haben kann. Also dass da auch wieder auf etwas zurückgegriffen wird zugunsten von einem Überleben mit dem gewaltvollen Restriktionen, die immer wieder da sind und die wir im Ausländerinnenrecht eben auch haben.
Und da gibt es ja ein Beispiel, Sie haben das angesprochen jetzt, Frau Helen Mauvi, ist das Burka-Verbot. Also ein Verbot Frauen gegenüber ausgesprochen, die denen es verboten wird, ein bestimmtes Kleidungsstück zu tragen. Was passiert da? Was ist da alles angesprochen mit einem solchen Burka verboten?
Ja, also in zwei Sätzen ist das natürlich schwierig. Ich denke, es ist wieder hochkomplex. Aber was vielleicht ganz vieles, was wir angesprochen haben, finden wir natürlich dort. Aber es hat vielleicht, mich scheint, da gab es noch ein neues Element. Und zwar war das Argument ja immer, niemand, keine Frau wird freiwillig die Burka tragen. Außer es ist, das stand so im Bericht des Bundesrats, außer es ist eine konvertierte Schweizerin. Und diese Aussage ist absolut zentral für was hier passiert in meinen Augen. Weil das heisst, Frauen, die eine Burka tragen, werden nicht mehr als politische Subjekte wahrgenommen. Das heisst, jemand, der nicht Schweizerin ist, wird nicht nur quasi die Autonomie abgesprochen, selber zu entscheiden, sondern es wird ihr grundsätzlich eigentlich der Status eines liberalen Subjekts abgesprochen. Wenn man so argumentiert, dass nur jemand maximal freiwillig das tragen könnte. Das finde ich ich denke, das ist so ein ganz kleine Passage in diesem Bericht, aber der ist absolut zentral. Weil da haben wir es mit einer Gewaltform zu tun, denke ich, die wirklich zentral ist für liberale Demokratien letztendlich. Dass man diesen Frauen nicht wirklich diesen Subjektstatus abspricht. Und vielleicht noch ganz kurz ein zweites Element. Ich finde, es ist ja eben auch ein Beispiel, dass immer wieder will man den Frauenkörper kontrollieren. Egal wer, wie, wann. Der Frauenkörper wird, auch in der Schweiz, immer wieder zur Debatte gestellt, zur Kontrolle gestellt. Sei es mit einem Burka-Verbot, sei es mit einer, ich weiß nicht, also es ist einfach immer wieder, und das ist auch aus der Geschlechterforschung, weiß man das natürlich, das ist historisch etwas Uraltes, dass der Frauenkörper dieser immer wieder versucht wird, einer massiven Kontrolle, dass man ihn versucht, einer Kontrolle zu unterwerfen.
Genau, und da kann ich auch anhängen. Und es geht nicht, dass wir bestimmen und schon zuletzt nicht im Gesetz niederschreiben, was eine Frau zu tragen hat oder nicht. Ich glaube, wenn wir das öffnen, dann hat es eine unendliche Länge und Breite. Und das ist einfach das Gefährliche, wo die Menschen nicht differenziert hinschauen. Und ganz klar, wenn ich jetzt aus Erfahrung aus den Herkunftsländern von meinen Eltern hinschaue, was es heißt, sich zu verschleiern und zu vermummen, das ist freiheitsraubend, das ist so, das ist nicht zu diskutieren. Es ist sehr, sehr wenig und sehr, sehr gering, dass eine Frau sich selber entscheidet, um einen Hijab oder ein Burka zu tragen. Es gehört aber nicht ins Gesetz, das niederzuschreiben. Das sind einfach das, da muss man wirklich genau hinschauen. Aber man muss auch ganz klar Kante zeigen gegen solchen Extremismus. Muss man wirklich Kante zeigen. Weil ich kenne Frauen, die mussten das tragen, die verschleppt wurden von diesen IS-Kämpfern. Also das geht einfach nicht. Das müssen wir verstehen.
Ich denke, die Freiheit jeder Person ist zentral und zu würdigen. Was ich befürchte, was hier in der Schweiz immer wieder passiert, ist, dass mit einer solchen Diskussion, politischen Debatte eben, ich benutze das Wort jetzt sehr bewusst, verschleiert wird, dass wir ein anderes Thema haben, wo wir über Gleichstellung, Emanzipation sprechen müssen. Also wir haben ganz viele Aufgaben, bis wir eine gleichberechtigte Gesellschaft sind, aber wir versuchen es an Orten Scheindebatten zu führen über ein Thema, das nicht sehr relevant ist, das Einzelfälle betrifft und mit dem aber dann dass die ganze Bevölkerung in eine Debattenkultur gezogen wird, die aber eigentlich unwichtig ist. Und das ist das, was immer wieder passiert und dem sitzen wir auf. Ich persönlich möchte in solchen Debatten die Stimmen der Leute hören, die eben dann betroffen sind von diesem einen Phänomen, das da diskutiert wird. Und ich möchte vor allem darüber diskutieren, welche gleichstellungspolitischen Themen wir eben wirklich angehen müssen, bezüglich Geschlechtergleichheit, aber auch ganz viele weiteren, wo es viel zu viele strukturelle Hindernisse gibt, dass eben nicht alle Leute die gleichen Rechte haben und Teilhabemöglichkeiten an unserer Gesellschaft.
Also eine Art von Rekolonisierung, nicht nur des Frauenkörpers, sondern auch der Identität von Frauen auf Kosten dieser Eigenständigkeit und ihrer Singularität, wenn man das so sagen darf. Jetzt aber möchte ich noch einen anderen Aspekt hier in die Diskussion werfen, nämlich wir leben ja in einer sogenannten postmigrantischen Gesellschaft und es tut sich ja in dieser Gesellschaft auch sehr vieles. Und mindestens zwei Repräsentantinnen, wenn nicht drei, sitzen hier auch am Tisch, die diesen Wandel vorantreiben. Jetzt, Rahel Mawi, vielleicht einfach aus Ihrer Perspektive, was ist da geschehen?
Es ist ja ganz vieles zusammengekommen. Es ist enorm viel zusammengekommen. Und also es wird ja auch noch diskutiert, wo die Geschichte gestartet hat und wo sie endet. Und das Schöne ist...
Ob das jetzt MeToo war oder wo das
genau war. Ja. Genau, und das Schöne ist ja, es ist eine noch längere Geschichte wahrscheinlich als Hashtag MeToo, aber vielleicht ist das ein Startpunkt der jüngeren Geschichte. Ich glaube, es wurde bewusst, dass wir uns zusammenschließen müssen. Es ist eine feministische Bewegung, es ist auch nicht einfach nur eine Frauenbewegung, sondern eine feministische Bewegung, die einen intersektionalen Blick hat auf Ungerechtigkeiten, die soziale Ungerechtigkeit, du, liebe Görgeli, hast es schon gesagt, die ist sehr groß in der Schweiz und das wurde erkannt und da werden immer noch mehr Zusammenschlüsse gesucht. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es verschiedene Räume gibt, wo sich einzelne Gruppen auch finden können, um miteinander eine Sprache zu finden, was passiert, welche Unterdrückung wird auch erlebt, das artikulieren zu können, weil wir haben immer noch wenige Angebote als Gesellschaft oder in öffentlichen Debatten wie auch in der Schule werden solche Themen zu wenig diskutiert, also braucht es diese privaten Räume, wo das passieren kann. Eben zum Beispiel ein Netzwerk von schwarzen Personen, ein feministisches Netzwerk und so weiter. Und es braucht solche Zusammenschlüsse, wo wir diese Themen thematisieren und auch zu Analysen kommen. Eine Frage ist ja auch eine Analyse zum Thema Care. Wer macht die ganze Fürsorge, Betreuungs-, Pflegearbeit und wie können wir darin solidarisch sein, dass nicht die einen die Arbeit leisten zugunsten anderer Leute, die dann irgend vielleicht einen beruflichen Karrieresprung machen. Da braucht es wirklich Ansätze, die gesucht werden müssen, eben auch bei den Leuten, die sich da engagieren wollen, auch weil dazu, glaube ich, die Politik noch ziemlich hinterherhinkt und eben die Möglichkeiten klein sind, sich zu entfalten nach Interesse.
Und wie hat jetzt diese Diskussion auch im Feminismus sich verändert, dadurch, dass eben dieses intersektionale Element auch der migrantischen Perspektive und der rassifizierenden Perspektive mit hineingekommen ist?
Also ich denke, das ist nicht neu. Das ist seit den 90er Jahren, dass natürlich diese Debatten intersektionell laufen. Es hat jetzt vielleicht nochmals einen neuen Schwung bekommen, aber das ist an und für sich nichts Neues. Also in den 90er Jahren Feministin zu sein, hieß ganz klar, dass man sich da damit auseinandersetzen musste, mit Antirassismus und schwarzen Frauen und so weiter und so fort. Und das ist auch gut. Ich denke, gut ist, dass das heute so ein bisschen eher in der Mitte angekommen ist. Und da sehe ich vor allem die Transformation. Und das, denke ich, hat auch ein Potenzial, um wirklich noch mehr zu transformieren. Ich möchte vielleicht noch eine andere Seite beleuchten, weil, was Sie gesagt haben, Rahel, dünkt mich extrem wichtig, diese Räume schaffen und so weiter. In meinen Forschungen arbeite ich quasi auf der anderen Seite. Also ich interessiere mich immer dafür, ich arbeite eigentlich nicht mit Migrantinnen, sondern mit der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, weil ich mich dafür interessiere, wie dieses Wir konstruiert wird, das eben die anderen ausschließt und das die anderen als anders definiert und so weiter. Und das, finde ich, ist auch es ist quasi wie komplementär, oder? Also ich kann ja nicht, ich spreche nicht für Migrantinnen, ich spreche nicht für migrantisch gelesene Frauen, was immer, sondern ich kann dafür sprechen, wie schafft unsere Gesellschaft Ausschlussmechanismen? Wie kann man das verändern? Was sind die Strategien? Also das sind diese Geschichten, die mich auch in meinen Forschungen interessieren. Und mich scheint auch, dass wir mehr und mehr Leute sind, auch sind, die auch theoretisch versuchen, diese Prozesse wirklich zu erfassen und zu verstehen. Wie geht das zusammen mit Nationalismus? Wie geht das zusammen mit der Postkolonialgeschichten und so weiter und so fort?
Es ist ganz klar, es sind Privilegien und Macht. Es geht um Privilegien und Macht. Und es geht darum, um die Frage, wem gebe ich das weiter? Ist es jetzt eben die weißgelesene Frau oder kommt jetzt schon eine Frau mit Migrationsgeschichte? Und ich freue mich natürlich, dass es nebst der feministischen Bewegung, die konservativ und sich als liberal bezeichnet, jetzt die queerfeministische Bewegung sehr stark sich kundtut, auch mit dem Intersektionalen, aber die greift viel zu wenig weit, weil schlussendlich, ich habe dieses Buch gelesen von Rafia Zakaria, Against White Feminism, diese zwei, die eine, die darüber schreiben und sprechen, und die andere, die im Alltag leben. Die eine, die eine Stimme haben, die andere, die Erfahrungen haben. Also die eine, die Theorien und Strategien entwickeln, und die anderen, die Wunden und Narben des Kampfes tragen. Und das ist halt schon, ich mache wirklich die Erfahrung, ich muss selber Platz einnehmen, weil mir werden Kompetenzen abgesprochen, ich werde klein geredet. Und wie du es gesagt hast, Rahel El-Mawi, es ist wichtig, die Räume zu erschaffen für Begegnungen, weil dort findet es statt, aber es ist wichtig, dass das transformiert wird und wir Anspruch haben auf Schlüsselpositionen, auf Macht haben, auf Politik haben, auf dass wir mitsprechen können, weil Repräsentanz ist wichtig. Wenn ich nicht jemand sehe in so einer Schlüsselposition, in meiner Schulklasse als Mädchen, eine Lehrerin, die so aussieht wie ich, kann ich das nicht anstreben. Dann weiß ich, ich traue es mir nicht mal zu. Das ist es. Und deswegen ist es wirklich die Frage, wem geben wir, sind wir schon bereit, dass wir Macht teilen und die Privilegien teilen? Und ich glaube, die Schweiz ist, dann kommen wir zurück, wir sind noch sehr, sehr gesellschaftlich konservativ und es ist noch ein langer Weg.
Ich würde gerne noch ein Beispiel anhängen, das sehr gut in diese Debatte passt. Natasha A. Kelly bringt dieses Beispiel und sie sagt, bis jetzt haben viele in feministischen Bestrebungen für einen gleichen Lohn, für gleiche Arbeit gekämpft. Und ein intersektional verstandener Feminismus muss aber eben auch dafür kämpfen, dass auch schwarze Frauen, Frauen of Color, Transfrauen ans Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Und ich finde dieser Satz oder dieses Zitat finde ich sehr einleuchtend, um eben zu zeigen, dass der Kampf größer ist, als es nur um diese geschlechterparitätische Handlung geht, sondern es geht eben wirklich darum, miteinander Gesellschaft zu teilen und diese Teilhabe zu ermöglichen. Und da brauchen wir, ich glaube, wir brauchen da wirklich Veränderungen. Ich mag den Citoyen-Ansatz, dass wir sagen, alle da, wo man wohnt, ist der Lebensmittelpunkt, da, wo wir arbeiten können, ist ein Lebensmittelpunkt, oder zur Schule gehen oder auch arbeitslos sein sind für Momente. Und da dürfen wir mitbestimmen. Und ich glaube, das muss einfach Eingang finden in unsere Schweizer Gesellschaft.
Aber da muss es ja einen Grund geben, dass das nicht passiert. Und das nimmt mich schon noch Wunder jetzt, Janine, dahinten. Also wir haben jetzt hier Konsens am Tisch. Die Gesellschaft sollte, ich sag's mal so, weiblicher, migrantischer, transgenderhafter und diverser werden in jeder Beziehung, auch in sozialer Beziehung. Aber es gibt diesen Widerstand, den Sie ja erforschen, Janine, dahinten, dieser Mehrheitsgesellschaft. Jetzt frage ich, warum dieser Widerstand?
Also ich denke, ein Teil wurde bereits erwähnt. Es geht um Macht, es geht um Privilegien, es geht um, ich denke, es geht auch um nationalstaatliche Logiken, wo halt die ganz klar zentral sind, wer darf, wer nicht, wer gehört dazu, wer nicht. Gerade in der Schweiz, wo wirklich ein Nativismus quasi noch stark ist, also dahinten, da wissen die ein, die wissen dann quasi, wo ich herkomme, aus welchem Dorf, das heißt, alle anderen gehören dann eben nicht dazu. Also da gibt's ganz starke, ganz verankerte Strukturen, die dazugehören und nicht dazugehören, quasi regulieren. Und da geht es in meinen Augen um die nationalstaatliche Logik. Es geht um postkoloniale Repräsentationen. Es geht aber wirklich um Macht und Privilegien. Und dann haben wir einen letzten Mythos nochmals, halt die beste Demokratie der Welt. Da gibt's doch keine Ungleichheiten. Da, also dieses föderalistisch-demokrat-, direktdemokratische System wird natürlich häufig dann auch wirklich so verwendet, als ob das eine Garantie wäre gegen sämtliche Ungleichheiten und Ausschlussmechanismen. Dabei ist es natürlich auch ein Garant dafür, halt manchmal, dass sich gewisse Dinge nicht ändern können. Ich denke, hat halt einfach auch beide Seiten. Also so als ganz kurze und knappe Antwort auf diese wirklich sehr komplexe Frage.
Also ich würde, vielleicht können wir auch sagen, ich glaube, was immer noch passiert ist, dass so eine Freiheit der einen argumentiert wird und die geht aber zulasten von anderen Leuten, die eben auch in dieser Gesellschaft dabei sind. Und das muss erkannt werden, dass wir eigentlich, und ich glaube, diesen demokratischen Ansatzgrundwert, der wird ja dann wieder geteilt, nämlich, dass wir eben Freiheit für alle wollen, dass wir einen gewissen in dieser direkten Demokratie, dass das Liberale uns wichtig ist. Aber es ist nicht so, dass das allen zugänglich ist. Und solange es nicht allen zugänglich ist, sind wir meiner Meinung nach keine Demokratie.
Absolut. Also ich bin mehr schweizerisch und deswegen engagiere ich mich politisch und möchte ja aber genau das gewähren für Menschen, wo ich weiß, die hätten Potenzial, die das auch viel besser machen könnten. Man muss aber mutig sein, man muss sich trauen, man muss die Privilegien ein bisschen abgeben. Was heißt abgeben? Es ist ja für einen guten Zweck. Im Moment sind 2 Millionen Menschen in der Schweiz ausgeschlossen, weil sie das Schweizer Bürgerrecht nicht besitzen. In Kanton Basel-Stadt ist das ein Drittel. Und direkte Demokratie, ja, die funktioniert natürlich nur dann, wenn wir Leute haben, die partizipieren. Also wenn wir die Leute lang ausschließen, dann passiert uns, dass die dann irgendwann noch eine viel krassere Parallelgesellschaft haben. Wir müssen sie in den demokratischen Prozessen frühzeitig einbinden. Deswegen sollen sie auch lernen, wie das funktioniert, wie das handgehabt wird. Also in Basel werden wir ein Problem haben, irgendwann, dass eine Minderheit über eine Mehrheit abstimmen wird. Dann ist das aber keine direkte Demokratie mehr.
Ja, dann sage ich nur, Citoyenne hier am Tisch, ganz herzlichen Dank für diese Diskussion. Vielen herzlichen Dank, Edibe Gölgeli, herzlichen Dank, Rahel Elmawi und herzlichen Dank, Janine Dahinden. Das war Episode 15 von Wir sind hier, der Podcast zum schweizerischen Migrationshintergrund oder Vordergrund. In der nächsten Episode geht es um soziale Sicherung und wie es da aussieht mit der Chancengerechtigkeit. Wir sind hier ist ein Podcast der Eidgenössischen Migrationskommission, produziert von Podcast Lab. Er ist zu hören auf der Webseite der Eidgenössischen Migrationskommission, auf podcastlab.ch, auf Apple Podcast, auf Spotify und überall, wo es gute Podcasts gibt.